Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Was war das denn? Kaum hatte die Schweiz mit diversen Ländern ausgehandelt, wie sie künftig Amtshilfe leisten will bei der Suche nach Steuersündern, trat gestern die neue Finanzministerin an die Öffentlichkeit und sagte, es sei alles anders. Der OECD gingen diese Abkommen zu wenig weit, die Schweiz müsse schnell nachbessern. Viele Politikerinnen und Politiker wurden von der Ankündigung auf dem falschen Fuß erwischt und sind verärgert. Andere fragen sich, warum die Eile? Warum soll die Schweiz schon wieder nachgeben? Gast von Susanne Brunner zu diesem Thema ist jetzt Peter V. Kunz. Er ist Professor und Direktor des Instituts für Wirtschaftsrecht an der Universität Bern. Und das, obwohl er ist hier zu Gast, obwohl er gesundheitlich angeschlagen ist.
Das Tagesgespräch.
Herr Kunz, danke, dass Sie trotzdem gekommen sind. Sie sind eigentlich gesundheitlich angeschlagen und krank geschrieben, aber für das Thema sind Sie jetzt gekommen. Und wenn wir sitzen, sollte eigentlich alles gut gehen. Ich möchte gerade einsteigen mit dem Thema, Sie haben, es gibt in Trickfilmen, gibt es immer wieder so Szenen, zum Beispiel Tom und Jerry. Der Tom, also Katz, klammert sich an irgendetwas, an einen Tisch, der Jerry, die Maus, versucht ihn wegzuzerren, bis die Arme vom Tom ganz lang werden, sich dehnen, bis es plopp macht, wenn dann der Tom oder Katz eben loslässt. Ist die Schweiz ein bisschen, wie der Tom, klammert sich an das Bankgeheimnis, das Ausland zehrt, OECD zehrt an den Beinen, im Bauch oder bis die Arme lang werden, es plopp macht?
Das Bild mit dem Tom und Jerry ist ein schönes und ich bin auch ein grosser Comic-Fan, aber muss ganz ehrlich sagen, ich habe gestern die Aufregung gesehen, vor allem unter den Politikern. Auch heute in den Medien hat man sehr viel jetzt diskutiert, in Beziehung gesetzt und so weiter. Wenn wir aber ehrlich sein wollen, ist es eigentlich eine relative Kleinigkeit, wo es hier drum geht. Und es ist nichts Spektakulares. Also spektakulär ist es vor 2 Jahren gesehen, wo der Bundesrat Steuerhinterziehung und Steuerbetrug gleichgesetzt hat. Aber jetzt geht es eigentlich, wenn Sie so wollen, um eine juristisch-technische Thematik, wo der Bundesrat vielleicht nicht so geschickt kommuniziert hat und auch in Hektik hineingelaufen ist. Aber in der Sache selber ist es eigentlich nichts Spektakulares.
Also keine langen Arme, kein Ploppen, sicher nicht von gestern auf heute, wenn man so will. Schauen wir doch das genau an. Man hat es gehört gestern, wenn Sie den Zeitungen können lesen. Also die Schweiz verlangt bei Amtshilfe, also wenn jemand einen Steuersünder sucht oder bei Verdacht auf Steuerdelikt, verlangt eigentlich vom Namen von einem Kunden, Namen von der Bank. Dass er so über den Daumen peilt, ist etwa das, was Und jetzt langt das offenbar der OECD nicht. Warum denn nicht?
Warum es nicht langt, das kann ich so auch nicht sagen. Aber der Punkt ist natürlich, was wichtig für die Schweiz ist, und an dem halten Sie fest, ist, dass nach wie vor sogenannte Fishing Expeditions nicht möglich sind. Also praktisch ein Fischer, der ein Fischernetz auswirft und hofft, dass irgendwie ein kleiner oder ein grosser Fisch drinnen hängen bleibt. Das Wichtigste, was die OECD will, ist, dass die Identifizierbarkeit gegeben ist. Das ist auch wichtig für die Schweizer. Also die können nicht einfach sagen, ein Herr Müller aus Deutschland und dann schickt er in 300 Schweizer Banken eine Anfrage, haben Sie einen Herrn Müller aus Deutschland mit einem Bankkonto, sondern die betreffende Person muss identifizierbar sein. Bis anhin hat man gesagt, die Identifikation ist eigentlich nur dann möglich, wenn Sie den Namen und die Adresse von ihm haben. Und was man jetzt sagt, ist, ja, schlussendlich, wie denn nicht identifizieren, spielt keine Rolle. Das kann der Name sein, das können aber auch sonstige Mittel sein. Das hat man notabene sogar bereits jetzt in einigen von diesen Doppelbesteuerungsabkommen, die man verhandelt hat in den letzten 1,5 Jahren, so aufgenommen. Also vielleicht Politiker haben nicht gemerkt, dass da, wo man jetzt gestern so kommuniziert hat, schon in diversen Doppelbesteuerungsabkommen, die durchs Parlament durch sind, akzeptiert worden ist.
Also eben, sind ja nicht all die Doppelbesteuerungsabkommen gleich formuliert worden. Also die einen haben irgendwie, okay, Namen und Bankkonto. Genau. Und die anderen zum Beispiel, so Namen, so Sachen wie Kontonummern oder so etwas wie eine AHV-Nummer. Aber meine Frage ist auch, wenn man doch den Namen nicht hat, die Bank nicht hat, wie kommt man dann zu einer Kontonummer oder AHV-Nummer? Ich meine, ich könnte ja sagen, ich erfinde die einfach und schaue mal, ob irgendjemand mit dieser AHV-Nummer Steuerhinterziehung ist.
Ja, vielleicht kommt das sogar. Vielleicht erfinden ausländische Steuerbehörden mal so etwas. Aber Steuerfahnder brauchen das nicht. Also Steuerfahnder haben Wege und Mittel, wie sie an Unterlagen kommen, wenn selbst der Name nicht drauf ist. Also stellen Sie sich vor, wir machen eine Hausdurchsuchung bei irgendeinem Geschäftsmann wegen einem anderen Thema und dann sieht man dort Bankunterlagen. Nur Bankunterlagen. Wir sehen nicht, wem das gehört und so weiter. Dann haben sie bereits Bankkontohinweise. Und wir sagen jetzt eben auch, dass beispielsweise Versicherungsnummern sollen genügen, dass die IBAN-Nummer, also die internationale Kennzeichnung von der Bankverbindung, dass Bankkontonummern sollen genügen. Was mich vielleicht ein bisschen bedenklicher dünkt, ist vor allem, dass man eine Bank selber nicht mehr notwendigerweise muss identifizieren. Also die ausländischen Steuerbehörden müssen zwar den Bankkunden, den sie suchen, identifizieren können, Name, Kontonummer und so weiter, aber die Bank, wo sie die Anfrage wollen, nur so weit möglich. Also insofern droht schon eine gewisse kleinere Phishing-Expedition, wenn man nämlich nicht sicher ist, welche Bank das Konto hat, dass man eine allgemeine Anfrage wird machen. Aber wir werden sehen, wie sich die Praxis entwickelt. Das weiss man heute nicht. Ich meine, wir haben Doppelbesteuerungsabkommen entsprechend geschlossen und hat ja die Praxis nie entwickelt. Das ist sicher etwas, wo jetzt auch zur Kritik berechtigte Anlass gibt, dass man Abkommen schliesst und bevor man sieht, ob sie sich bewahren oder nicht bewahren, war das bereits wieder in Frage gestellt.
Genau, weil das ist ja das, Herr Kunz, was sich viele fragen, dass mit diesen Staaten, egal wie die jetzt formuliert gewesen sind, oder hat man die Doppelbesteuerungsabkommen abgeschlossen? Jetzt kommt die OECD und gestern zum Beispiel hat der Herr Margelister, CEO von der Bankenvereinigung, gesagt, ja, die Schweiz hat vielleicht einfach zu gut verhandelt. Und jetzt was? Hat die OECD gemerkt?
Also die Schweizer haben so gut oder so schlecht verhandelt wie die anderen Seiten auch. Ich denke, wir haben einen Vertrag geschlossen, wo man ursprünglich beim Abschliessen gemeint hat, die B-Seiten wissen, was sie meinen. Das Problem ist jetzt aber, dass die Auslegung von diesen Vertrag sich entwickelt. Das ist für Nicht-Juristen ein bisschen merkwürdig, ist auch für Juristen merkwürdig. Aber der gleiche Vertragstext liest man heute vielleicht anders oder anders interpretieren als vor einem Jahr. Das heisst, es gibt da eben die OECD beziehungsweise das sogenannte Global Forum, wo sagt, der Name ist nicht mehr erforderlich, ohne dass sich im Text etwas geändert hat. Juristisch, meines Erachtens, war es nicht nötig, jetzt tatsächlich da die Änderungen vorzusehen. Weil ein Doppelbesteuerungsabkommen, ein Staatsvertrag, muss aus sich selber ausinterpretiert werden. Also es ist nicht so, dass jetzt juristische Notwendigkeit besteht, die DBA anzupassen. Ich vermute aber, es sind vor allem diplomatische und auch politische Gründe, dass wir gesagt haben, wir wollen nicht wieder Stress mit dem Ausland, darum geben wir lieber ein bisschen nach. Aber das ist ein politischer Punkt und nicht ein juristischer.
Aber das heisst eigentlich, wenn es juristisch nicht nötig ist, ist es eigentlich auch ein bisschen, also angenommen, der Druck ist wirklich so heftig und es deutet einiges darauf hin, weil offenbar hat ja die Finanzministerin Evelyn Wittmann-Schlumpf am Sonntag eine Telefonkonferenz einberufen mit dem Gesamtbundesrat, das scheint schnell zu gehen, aber wenn es juristisch nicht nötig ist und die OECD macht Druck, dann kann man sagen, es ist einfach eine reine Schikane.
Ja, ich muss sagen, am meisten überrascht bei dieser ganzen Sache bin ich wieder mal über die Hektik. Also die letzten 2-3 Jahre sollten wir eigentlich gelernt haben, dass wenn man im Giofu innen dort entscheiden, geht es meistens in die Hose. Und es ist mir klar, dass offensichtlich die Finanzministerin unter Druck war. Darum hat man im Bundesrat am Sonntag entschieden. Aber wo man in die WAC, also in die Wirtschaftskommission reingekommen ist, haben die Politiker für einmal zu Recht gesagt, ja, Moment mal, wir wissen gar nicht genau, um was das geht, und hat mal einen kurzen Marschall gemacht. Ich bin am meisten überrascht, dass der Bundesrat offensichtlich einen zeitlichen Druck bekommen hat bis Ende Februar, also das ist in den nächsten 14 Tagen. Und so etwas funktioniert in der Schweiz nicht, weil halt politische Instanzen, insbesondere das Parlament, ebenfalls dazu etwas sagen müssen.
Ist es denn wirklich so ein Druck? Ich meine, soweit man das überhaupt sagen kann. Oder ist es nicht so, weil der Eindruck, den ja der Bundesrat öppe dir gegeben hat, ist, es kommt irgendein Windstoss und dann, das ist auch Kritik, die jetzt auch ist von Bürgerlichen, und dann reagieren sie überängstlich, übervorsichtig und quasi, kein Stress mit dem Ausland und wir machen gescheiter jetzt oder das, was sie wollen, bevor wir irgendwie wieder Aufsichtsbehörden Drohungen, schwarze Listen haben.
Also, wie gesagt, ein Uniprofessor wie ich hat es relativ leicht, wenn er sagt, nicht nachgehen. Ich bin nicht ein Politiker und ein Diplomat, der dort den Druck gespürt. Aber ich habe schon vor 2 Jahren gesagt, ich habe gefunden, mich hätte schnell nachgehen. Und auch da muss ich sagen, ich sehe die Notwendigkeit vom Nachgehen nicht wirklich. Auf der anderen Seite, das darf man auch nicht falsch sehen, da haben wir jetzt in verschiedenen Kommentaren gesehen, dass man sagt, die Schweiz geht nachher und es gibt ein Problem. Die Schweiz ist eigentlich durchaus auch selber daran interessiert, dass ein internationaler Standard im Bereich der Amtshilfe besteht. Man muss sich bewusst sein, es gibt noch klassische Steueroasen, also die Schweiz ist nicht eine eigentliche Steueroase, wo die Standards nochmal anders sind. Und das Global Forum, die Organisation von knapp 100 Organisationen, knapp 100 Ländern, versucht jetzt die Standards wirklich in etwa gleich zu machen. Das führt insbesondere dazu, dass die Schweiz nicht muss Angst haben, dass plötzlich Steuerfluchtgelder abwandern, weil es in anderen Ländern leichter ist, sich zu verstecken als in der Schweiz. Also die Schweiz ist in dem Sinn durchaus auch daran interessiert. Ich finde es schade, dass man jetzt immer schon wieder sagt, wir kommen auf schwarze oder graue Liste, weil erstens glaube ich es nicht und zweitens ist das nicht der maßgebliche Punkt. Sondern wenn man könnte sagen, mal, wir sind in der Sache überzeugt, dass wir die Anpassungen brauchen, dann ist es etwas anderes.
Hat sich denn die Schweiz vielleicht selber auch ein bisschen ein Ei gelegt, wenn sie statt ein Musterabkommen, ein Doppelbesteuerungsabkommen für alle, mit jedem ein bisschen etwas anderes ausgehandelt hat? Dass sie sich verletzbarer gemacht hat, weil ja, der eine hat es vielleicht besser als der andere?
Nein, das denke ich jetzt nicht. Ich finde das sogar gut, dass man einzeln verhandelt. Also die EU hat beispielsweise ein Abkommen wollen mit der Schweiz für alle EU-Länder. Der Punkt ist ja, wir haben mit jedem Land unterschiedliche Themen, die uns wichtig sind. Das heisst, wenn sie einen Vertrag verhandeln, dann wollen sie auch etwas erreichen. Beim einen Land mit Deutschland haben sie andere Ziele als mit Italien oder mit Dänemark oder was auch immer. Ich denke, durch das, dass sie individuelle, einzelne Staatsverträge abschliessen, können sie auch ihnen die eigenen Anliegen einbringen. Der Punkt ist halt, dass der Vertragstext ein bisschen unterschiedlich lautet. Und genau das ist jetzt auch passiert. In gewissen Staatsverträgen, in gewissen Doppelbesteuerungsabkommen heisst es nämlich heute bereits, dass der Name vom Bankkonto nicht nötig ist, sondern irgendeine Identifikation genügt. Also insofern ist da, wo jetzt vor allem bei den einen Politiker auf Ablehnung stoßt, bereits im Parlament abgesegnet worden. Einfach noch nicht ganz so breit, wie es jetzt der Bundesrat wette.
Aber es ist eigentlich viel Wirbel entstanden. Wenn das ein technisches Detail ist, oder wo man jetzt eigentlich gar nicht zu aufheben wert ist, weil eigentlich geht es um Formulierung, es geht um Interpretationssachen, aber nicht jetzt um, so wie Sie sagen, irgendwie gerade Preis geben vom Bankgeheimnis über Nacht oder noch mehr. Wenn das nur eine technische Änderung ist, dann ist das nur ein politisches Theater, weil es ein Wahljahr ist, oder was?
Also für mich, aus einer gewissen Distanz zum Betrachten, muss ich sagen, es ist ein Frühlingstheater und Vorwahlkampf, bin ich überzeugt. Weil in der Sache ist es eigentlich eine Kleinigkeit. Es ist eine Anpassung, wo man kann sagen, wir wollen es oder wir wollen es nicht. Und dann soll man das technisch entscheiden. Dass aber der Bundesrat sich dem politischen Druck auch bewusst ist, zeigt nicht zuletzt den Umstand, dass man es ins Parlament reinbringen will. Ich bin nicht sicher, juristisch gesprochen, dass man tatsächlich die Anpassungen müsste mit referendumsfähigen Bundesbeschluss reinbringen. Also ich bin durchaus der Meinung, der Bundesrat hat die Kompetenz, die Anpassungen, die Änderungen selber vorzunehmen. Aber da war der Bundesrat im Ragenuss, war unter Kritik. Jetzt sagt er sich, ich tue die Verantwortung ein bisschen teilen mit dem Parlament. Das ist aus dieser Perspektive gut. Aber selbstverständlich gibt das eine Bühne für einen Wahlkampf, dass man über solche technische Themen, wo die allerwenigsten Leute wirklich verstehen, inklusive Nationalstandesrat, nachher sich die Köpfe einschlopfen nicht.
Und eigentlich in dem Sinne Zeitverschwendung, wenn es um eine kleine technische Änderung ging.
Also das ist schon so. Man muss sich auch bewusst sein, jetzt gibt es ein grosses Drama in meinen Augen. Am Schluss wird das Parlament eh zustimmen. Also da haben wir gesehen vor 2 Jahren, wo es ums UBS Amtshilfeabkommen gegangen ist, wo es wirklich ums Lobby gegangen ist. Dort haben am Anfang auch alle gross gesagt, kann man nicht und was auch immer. Kaum heisst es, ja, wir müssen, wir haben Druck und so weiter, dann kippen Politiker um. Also da, ehrlich gesagt, muss ich sagen, ob das reinbringe, dort nicht, kommt nicht darauf an. Wenn es der Bundesrat ins Parlament reinbringt, bin ich überzeugt, wird er erläutern, dass man ausländischen Druck hat. Und dann werden Politiker zu Recht oder zu Unrecht, habe ich nichts entscheiden, sagen, okay, wir tun es akzeptieren.
Ich komme nochmal zurück auf Tom und Jerry, Trickfilm, den ich am Anfang erwähnt habe. Es ist aber doch eine Art immer das gleiche Muster. Weil von außen hat man wirklich immer das Gefühl, die Schweiz kommt unter Druck, sie reagiert in der Hektik, die Situation beruhigt sich wieder, dann geht das Ganze wieder von vorne los und man fragt sich schon, wo ist denn da überhaupt Strategie? Weil das kann passieren, dass die Wahrnehmung passiert, ist eben, weil es sieht von außen immer so aus.
Ja, das ist tatsächlich so. Der Eindruck hat man von außen und von innen. Ich sage jetzt etwas, wo man vermutlich ein paar böse Mails einbringt, aber der Realitätsbezug von uns Schweizer muss insofern auch ein bisschen anderer. Wir sind zwar ein wichtiges, tolles, schönes Land, aber wir sind ein Kleinstaat. Also, die Landesbevölkerung macht etwa die Hälfte von Istanbul aus. Einfach, dass man mal die Realitäten sieht. Insofern ist es selbstverständlich, dass ausländischer Druck nicht einfach ignoriert werden kann. Aber dass unsere Politiker, inklusive Bundesräte, den Druck vielleicht ein bisschen dilettantisch aufnehmen und nicht abfedern können, hat etwas mit unserem politischen System zu tun. Das kann ich, auch wenn ich nicht Politologe bin, sagen. Wenn ihr eidgenössische Parlamentarier sind, die sind und bleiben eigentlich das Leben lang ein Amateur. Wenn die deutschen Politiker schauen, die sind meistens in jungen Jahren, bereits wenn sie in den Landesparlament sind, profihaft unterwegs. Profipolitiker in der Schweiz wird man eigentlich erst, wenn man im höheren Alter oder im mittleren Alter zumindest Bundesrat wird. Da ist man 20 Jahre hinten nachher im Vergleich zu ausländischen Ministern, wenn es um Professionalität in der politischen Handhabung geht. Und dort sind wir halt, und das hat nichts mit den einzelnen Bundesräten zu tun, von unserem System im Nachteil, und aus dem Grund warten wir von der Schweiz immer auch bei Verhandlungen am kürzeren Hebel sitzen.
Sagen sicher Leute heim, ja gut, also wenn man Deutschland schaut, die haben Profipolitiker, aber kommt das besser, oder wenn man ihre Situation anschaut?
Ja, ich habe nicht gesagt, ich will so wie Deutschland oder wie die Amerikaner, aber man kann nicht alles haben. Also wenn wir standhafte Politiker wollen, die gewitzt sind und wo wissen, wie man harte Verhandlungen führt, dann muss man auch solche, wie soll ich sagen, haben, die das in jungen Jahren lehren. Und die meisten Politiker, ich bin auch mal Kantonsrat gesehen, die meisten Politiker sind halt Hobby-Amateur, also sind Hobby-Politiker. Und konsequent, ich sage das nicht als Vorwurf, sondern den Preis zahlen wir einfach mit unserem politischen System und mit dem müssen wir leben können.
Aber wenn wir das jetzt auch weiter anschauen, Herr Kunz, dann muss man ja sagen, bilaterale Verträge mit der EU. Die EU macht Druck und sagt irgendwie, ja, also lang schauen wir dann da nicht mehr zu, sondern ihr macht jetzt, was wir wollen. Da haben eigentlich, genau gesagt, unsere Politiker keine Chance.
Also, wie gesagt, die Abkommen mit der EU sind unverhältnismässig wichtiger und es ist schon so, wie soll ich sagen, politisch sind wir immer am kürzeren Hebel. Gerade jetzt aber beim Beispiel von der Europäischen Union, von diesen Abkommen, sieht man auch, bei gewissen Punkten muss man hart bleiben. Also jetzt hier, wegen dieser Geschichte mit dem Doppelbesteuerungsabkommen, das ist eine Kleinigkeit. Dort wollen wir kriegen mit dem Ausland, macht in der Sache eigentlich keinen Sinn, lohnt sich nicht. Aber wenn es um Themen geht mit der Europäischen Union, dass die Schweiz automatisch europäisches Recht soll übernehmen. Da reden wir dann vom Labigen. Da reden wir vom Labigen, was nationale Souveränität angeht. Und dort hoffe ich schon, dass wir Politiker haben oder geschickte Diplomaten, die nicht zusammenzucken, wenn es heisst, wir kommen auf irgendeine Liste oder sie sind böse mit uns im Ausland. Dort geht es ums Labigen.
Und die Hoffnung haben Sie, obwohl man jetzt wegen der technischen Anpassung in Sachen Amtshilfe jetzt so einen Aufruhr macht?
Also wie gesagt, ich denke, die Aufruhr, die entsteht, ist nicht zuletzt dadurch entstanden, dass man zu viel rein interpretiert hat. Oder immer wenn es um Thema Doppelbesteuerung oder Bankkundengeheimnis geht, dann schauen bei allen bereits Glocken. Zudem ist es ein kompliziertes Thema. Also ich mache niemandem Vorwurf, wenn er gewisse Sachen nicht versteht. Ich verstehe gewisse Sachen in diesem Zusammenhang nicht. Aber ich denke, wir hätten jetzt ein bisschen mehr Aufsehen gehabt beim Thematik Doppelbesteuerung, Anpassung von der Auslegungsregeln, als eigentlich wert war. Wenn es dann mal um bilaterale 3 geht oder so, dann sieht es anders aus. Dann geht es wirklich ums Labigen vom Land.
Also zum auf das Bankgeheimnis zu reden kommen, das ist nicht löchriger geworden seit dem Sonntag oder seit gestern?
Nein, überhaupt nicht. Also das Bankkundengeheimnis in der Schweiz besteht nach wie vor. Man muss sich auch bewusst sein, das Bankkundengeheimnis ist immer so ein kleiner Mythos. Das Kundengeheimnis, das will nie Illegalitäten schützen. Also Illegalitäten, Geldwäscherei, Drogenhandel, Prostitution, was auch immer, könnt ihr nicht verstecken hinter dem Bankkundengeheimnis. Und es geht nur um die Frage, ja, welche Illegalitäten wollen wir jetzt verstecken lassen und welche nicht. Und vor 2 Jahren hat man gesagt, die Illegalität von der Steuerhinterziehung, das ist illegal, auch in der Schweiz, lassen wir nicht mehr verstecken. Also insofern ist an sich der Schirm vom Bankkundengeheimnis immer noch da. Er ist nicht mal löchrig geworden, er ist einfach ein bisschen kleiner. Es ist nicht mehr ein grosser Golfschirm, sondern es ist ein kleiner Schirm, der ein bisschen weniger drunter passt.
Herr Kunz, man hört Ihnen nicht an, dass Sie gesundheitlich angetatscht sind. Ich wünsche Ihnen gute Besserung und danke Ihnen herzlich für das Gespräch.
Besten Dank, Frau Brunner.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.